Das Thema der heutigen Predigt lautet, oder die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist Gott homophob? Ist Gott homophob? Und es gibt drei Gründe, warum das so ein heikles Thema ist. Eine Sache möchte ich vorweg sagen, und zwar etwas, was ich normalerweise versuche zu vermeiden, und zwar meine eigene Meinung wiederzugeben. Als Prediger ist es meine Aufgabe, nicht meine Meinung wiederzugeben, sondern das wiederzugeben, wovon ich denke, dass es Gottes Meinung ist, basierend darauf, was ich aus der Bibel herauslese. Das heißt, ich versuche, soweit es geht, meine eigene Meinung zurückzunehmen und auch privat versuche ich, meine Meinung immer unter Gottes Meinung zu stellen. Heute möchte ich damit beginnen, dass ich meine persönliche Meinung erstmal dem voransetze, bevor wir auf das schauen, was Gott sagt. Meine persönliche Meinung zum Thema Homosexualität ist folgende. Mich betrifft es nicht. Ich bin verheiratet in einer heterosexuellen Beziehung. Und selbst wenn es Paare gibt, homosexuelle Paare, die miteinander Geschlechtsverkehr haben oder generell irgendwie homosexuelle Empfindungen ausleben, hat es keinen Schaden auf mich. Es betrifft mich nicht negativ. Und selbst wenn es einen meiner Kinder betreffen würde, und einer meiner Kinder es ausleben würde, würde ich meine Kinder dadurch nicht weniger lieben. Das ist meine persönliche Meinung. So, bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, der Pastor der Kirche Philippstadt ist homophob oder so, das ist meine persönliche Meinung. So, und damit endet meine persönliche Meinung. Und wir wollen gleich mal in die Bibel schauen, denn da werden wir sehen, Gott hat eine etwas andere Meinung. Nicht zu allem, was ich gesagt habe, aber an der einen oder anderen Stelle hat Gott eine etwas andere Meinung. Und jetzt die große Frage. Ist Gott deswegen homophob? Lassen wir mal in die Bibel schauen. Aber vorab schauen wir mal, warum die Debatte so aufgehitzt ist. Und zwar aus drei Gründen. Einmal haben wir eine sehr toxische Debattenkultur. Und zwar davon geprägt, es gibt nicht die Wahrheit, sondern Wahrheit ist relativ. Scheinargumente sind beliebt und Meinungen sind oft sehr extrem. Das heißt, du hast die lautesten Meinungen sind ganz auf der einen Seite oder ganz auf der anderen Seite, aber so diese differenzierten Meinungen sind oft die leisen Stimmen, die nicht so gehört werden, weil, sag ich mal, wer die dann äußert, bekommt Shitstorm von beiden Seiten. So, und deswegen, wir haben eine sehr aufgeladene, sehr toxische Debattenkultur. Dann haben wir eine Ablehnungskultur oder Cancel Culture. Das heißt, Meinungen und Personen werden undifferenziert gleichermaßen verworfen. Das heißt, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo du kulturell gesehen nur noch Freunde haben kannst, die exakt derselben Meinung zu den relevanten, für dich relevanten Themen haben. Sobald einer deiner Freunde eine andere Meinung hat zu einem Thema, welches für dich relevant ist in deinem Leben, darfst du nicht mehr Freunde mit ihm sein. In so einer Kultur leben wir mittlerweile, weil man sich gegenseitig wegcancelt. Und das ist, also hat schon einen eigenen Begriff bekommen, aber es ist einfach diese Ablehnungskultur, die sich mittlerweile echt etabliert hat. Und wir haben eine extrem hohe Körperlichkeitskultur. Das heißt, eine Überhöhung von Körperlichkeit zum moralischen Maßstab. Und zwar in allen möglichen Lebensbereichen. Sowohl Sexualität, als auch wie fit bist du, wie sportlich bist du oder wie viel Haut zeigst du. Bist du prüde, spießig oder bist du ein Flittchen oder bist du ein richtiger Mann und hast richtige Muskeln oder bist du nur ein Lappen oder auch Sexualität. Also diese ganze Kategorie Körperlichkeit ist so extrem überhöht worden in unserer Kultur, dass es mittlerweile zum Maßstab jeglicher Moral geworden ist. Und da möchte ich so ein bisschen von wegkommen. Ihr merkt es aber, warum deswegen das Thema Homosexualität so ein kontroverses Thema ist. Und es gibt zwei Positionen, wenn es um das Thema Homosexualität geht. Und zwar gibt es einmal die sogenannten Allies. Ally heißt Personen, die es vielleicht nicht zwingend betrifft, dass sie selber homosexuell sind, die vielleicht auch selber heterosexuell sind, aber die auf der Seite sind, dass auf der progressiven Seite sind, dass Homosexualität ausgelebt werden sollte. Und dann gibt es auf der anderen Seite die fundamentalistische Seite, sag ich mal, die Phob-Leute, die homophob sind. Und schauen wir uns mal an. Die Allies sagen auf der einen Seite, homosexuelle Personen sind genauso von Gott geliebt wie Heterosexuelle. Und deswegen kann homosexueller Geschlechtsverkehr keine Sünde sein, sondern Homophobie ist Sünde. Auf der anderen Seite haben wir dann die fundamentalistische Seite, sag ich mal, die sagen, homosexuelle Personen sind ein Greuel vor Gott und besonders sündhaft, weil die Bibel homosexuellen Geschlechtsverkehr klar als Sünde nennt. Das heißt, Homosexualität ist Sünde. Jetzt ist die Frage, wer von beiden hat recht? Ist Homophobie Sünde oder ist Homosexualität Sünde? Oder darf es etwas dazwischen geben, wo man sagen könnte, beide haben zum Teil recht und beide liegen zum Teil falsch. Aber wenn du dich dazwischen positionierst, läufst du Gefahr, dass du von beiden Seiten einen drauf bekommst. Schauen wir mal, welche Seite recht hat, ob es einen anderen Weg gibt und welcher der Jesusweg ist. Starten wir mit der ersten Frage. Was sagt die Bibel über Homophobie? Bevor wir auf das Thema Sexualität eingehen, schauen wir erstmal auf das Thema Homophobie. Was sagt die Bibel darüber? Homophobie, was bedeutet das? Homophobie heißt, es ist eine, laut Duden oder Wikipedia, es ist eine Aversion oder sogar Aggression gegenüber homosexuell empfindenden bzw. verkehrenden Personen. Also Personen, die homosexuelle Empfindungen haben oder es sogar auch ausleben, diesen Personen ablehnend oder sogar feindlich zu begegnen. Das ist Homophobie. Und Homophobie ist wörtlich aus dem Griechischen, bedeutet das Angst vor dem Gleichen. Und das Interessante ist, wenn du es aus dem Lateinischen heraus übersetzt, heißt es Angst vor dem Menschen. Angst vor Menschen. Und an der Stelle, spätestens an dem Punkt, sagt die Bibel ganz klar etwas zu Angst vor Menschen. Und zwar in einem etwas anderen Sinne, als wie wir Homophobie heute das Wort definieren. Und zwar Sprüche 29, Vers 25. Da heißt es, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht. Es ist quasi die wortwörtliche Übersetzung von Homophobie, meint aber etwas anderes. Wenn die Bibel von Menschenfurcht spricht, dann meint es, dass es mir wichtiger ist, was andere Menschen über mich denken, als was Gott über mich denkt. Menschenfurcht ist, ich versuche es, Menschen recht zu machen, statt Gott recht zu machen. Oder mir ist mein Ansehen vor Menschen wichtiger als mein Ansehen oder meine Beziehung zu Gott. Es wird immer wieder im Gegenüber gestellt von Gottesfurcht und Menschenfurcht. Und ja, es geht weniger um Angst an und für sich, sondern vielmehr darauf, wo dein Fokus drauf liegt. Worauf liegt dein Fokus? Bist du ein People-Pleaser oder möchtest du es Menschen nur recht machen oder möchtest du es Gott gerecht machen? Und eine andere Stelle, wenn wir über Homosexualität sprechen oder auch über Menschenfurcht sprechen, dann möchte ich das auch einmal erwähnen. Hesekiel 16, Vers 49 bis 50, da geht es um etwas sehr Ähnliches und doch etwas anderes. Und zwar heißt es hier, dass Menschen, die eine Art Menschenfurcht leben, dass es zu Hochmut führt. Hier heißt es, sie sahen hochmütig auf andere herab, sie waren stolz und überheblich und taten vor meinen Augen, was ich verabscheue. Hochmut, Stolz und Überheblichkeit. Wisst ihr, worum es in dieser Textstelle geht? Es wird über die Sünde von Sodom und Gomorra gesprochen. Und mit der Sünde von Sodom und Gomorra, wenn man die Geschichte davon kennt, dann weiß man, okay, hier geht es zum Teil um sexuelle Sünden, auch zum Teil auch um versuchte homosexuelle Vergewaltigung, aber auch ganz konkret in dieser Textstelle auch um soziale Ungerechtigkeit. Also irgendwie um eine Art Sündhaftigkeit, sowohl im sexuellen Sinne als auch in Hochmut auf andere herabzuschauen. Und manchmal glaube ich, dass wir aus beiden Motivationen heraus das Thema falsch angehen. Sowohl aus dem Thema Menschenfurcht heraus oder aus dem Aspekt Menschenfurcht, dass man so ein People-Pleaser ist und man versucht, das menschengerecht zu machen, oder aus Hochmut und Überheblichkeit heraus, vielleicht sogar aus beiden. Und Dan Savage hat mal etwas zum Thema Homosexualität in diesem Bereich gesagt, wo ich denke, da haben vielleicht wir Christen einen Eindruck hinterlassen, oder das heißt vielleicht sehr eindeutig, haben wir Christen einen Eindruck hinterlassen bei Menschen, der sehr sehr toxisch und überheblich ist. Und der sagt, das ist ein Autor, der ganz viel auch in der LGBTQ-Szene bekannt ist. Und der sagt, der entmenschlichende religiöse Eifer, den gläubige Christen an den Tag legen, gibt ihren Kindern die Erlaubnis, schwule Mitschüler verbal zu beleidigen, zu demütigen und zu verurteilen. Diese treiben schwule Kinder in suizidale Verzweiflung. Ey, wir reden hier nicht darum, darf ein Junge einen Jungen küssen oder irgendwie sowas. Wir reden hier darüber, dass Menschen Selbstmord machen wegen diesem Thema. Und wie Menschen mit homosexuellen Empfindungen, wie man mit denen umgeht. Und da gibt es eine Art Überheblichkeit. Auf der einen Seite auch, dass man sagen kann, dass man auf homosexuelle Menschen herabschaut, sie demütigend behandelt, auf sie wirklich so schon fast menschenentwürdigend, herablassend, verbal attackiert, so dass sie sogar Suizidgedanken bekommen deswegen. Und da möchte ich sagen, vorwegzugreifen, beide Seiten neigen zu beiden Sünden. Sowohl die progressive Seite als auch die fundamentalistische Seite neigen zu beiden Sünden. Stolz und Überheblichkeit und Menschenfurcht. Weil, nehmen wir auf der einen Seite, du bist progressiv und du gehst auf eine Pride Parade. Also das ist ein sehr ironisch gewählter Begriff, dass Pride, Stolz, in diesem Zusammenhang erwähnt wird, wenn es um die Sünde von Sodom und Gomorra geht und dass man dann auf eine Pride-Parade geht. Weil Pride nicht nur Stolz heißt übersetzt, sondern auch mit Überheblichkeit übersetzt werden kann. Ich habe auf Google Bildersuche habe ich nach Überheblichkeit gegoogelt und habe den Filter so eingestellt, dass er mir das automatisch ins Englische übersetzt und Bilder anzeigt. Und er hat mir überall Pride-Bilder angezeigt. Und das ist also sehr ironisch, wenn jemand auf der progressiven Seite das Wort Pride benutzt, weil das ganz klar als Sünde definiert wird. Oder auch Menschenfurcht. Zu sagen, ja, ich will niemanden anlecken und gerade das, im Moment ist gerade die Kultur so, dass jeder machen kann, was er will. Hauptsache es ist Konsens da, Hauptsache es ist einvernehmlich. Also will ich da jetzt nicht anecken, also bin ich eher auf der Seite der Progressiven, um keinen, lieber habe ich Shitstorm von den Fundamentalisten als von der progressiven Seite. So, ne? Oder du hast Stolz und Überheblichkeit auf der Seite der Fundamentalisten, sagen, ja, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gegessen und alle anderen sind falsch und schauen auf die anderen herab. Oder auch Menschenfurcht, zu sagen, naja, wenn ich ehrlich bin, sehe ich das ein bisschen anders. Vielleicht betrifft es mich sogar, vielleicht empfinde ich sogar homosexuell. Aber ich bin nun mal in einer Bubble, wo alle so ticken, und sei es eine bürgerliche Mitte oder fundamentalistische Bubble sogar. Ich darf nicht sagen, dass ich homosexuell bin oder dass ich homosexuell empfinde, weil sonst werde ich abgelehnt. Und das ist kein Witz, also das ist jetzt keine Lappalie oder so. Ein Beispiel. Vor einiger Zeit hat sich ein 16-jähriger Junge aus einem christlichen Elternhaus seinen Eltern gegenüber geöffnet und gesagt, ich habe homosexuelle Empfindungen. Ich bin schwul. Seine Eltern haben ihn auf die Straße geworfen, sein Perso einbehalten und er war von heute auf morgen obdachlos. Und das waren streng gläubige Eltern, die jeden Sonntag zur Kirche gehen und regelmäßig die Bibel lesen oder zumindest es behaupten. Und irgendwie denke ich mir, das kann es auch nicht sein, oder? Ist das der Jesusweg? Würde so Jesus mit solchen Leuten umgehen? Schauen wir mal rein. Also ich denke, dass es ganz klar, dass Homophobie etwas Negatives ist, wenn wir da reinschauen. Homophobie ist eindeutig falsch und nicht selten eine Folge von Menschenfurcht oder Überheblichkeit, ja, und eindeutig Sünde oder eindeutig falsch. Also menschenverachtendes Verhalten, Überheblichkeit über andere Menschen, weil die mit Dingen strugglen oder eine andere Meinung haben als du, ist immer falsch, auch wenn es um das Thema Homosexualität geht. Und da können wir uns nicht herausheben und sagen, ja, wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen oder wie auch immer. Egal, welche Position du hast. Gehen wir mal auf die nächste Frage ein, auf die eigentliche Frage, was sagt denn die Bibel über Homosexualität? Oder anders ausgedrückt, ist Homosexualität Sünde? Und ich denke immer, okay, was meinst du mit Sünde? Was meinst du mit Sünde? Sünde meint, Sünde ist nicht einfach moralisches Fehlverhalten, sondern bedeutet Zielverfehlung. Also aus dem Griechischen, immer wenn in der Bibel Sünde steht, dann ist im Griechischen das Wort Hamartia. Und Hamartia ist ein Begriff, den man damals im Sport benutzt hat. Beim Bogenschießen, Olympische Spiele und so weiter. Wenn dann da jemand beim Bogenschießen aufs Ziel geschossen hat und dann stand einer etwas näher dran, immer noch außer Gefahr, aber dass er zumindest sagen konnte, so, welche Punktzahl er getroffen hat, und wenn er komplett am Ziel vorbeigeschossen hat, dann hat er gerufen Hamartia, also Zielverfehlung. Und dieses Wort Hamartia benutzt die Bibel und benutzt man hat da im Kontext von Zielverfehlung auf moralischer Ebene und wird dann auch immer wieder mit Sünde übersetzt. Hamartia. Das heißt, hinter jeder Sünde, hinter jeder Zielverfehlung, steckt ein Ziel Gottes mit dem Menschen. Also bevor wir jetzt darauf eingehen, ist Homosexualität Sünde oder nicht? Was ist denn das Ziel? Du kannst nicht einfach sagen, ja, das ist Zielverfehlung, aber du musst auch das Ziel nennen. Also was ist das Ziel? Schauen wir uns mal 1. Mose 2, Vers 24 an. Da erschafft Gott Sexualität. Und wir müssen uns das vorstellen. Gott hätte genauso gut Menschen asexuell erschaffen können, ohne Genitalien, und dass wir einfach uns nicht fortpflanzen durch Geschlechtsverkehr, sondern indem wir wie Kartoffeln aus dem Boden wachsen, oder wie hatte Gott ja auch gemacht, ne, aus der Erde den ersten Menschen gemacht. Und er hätte damit sehr viel Leid erspart. Sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, alles Mögliche. Warum erschafft Gott Sexualität mit dem Wissen, dass Menschen es missbrauchen werden? Er hat ja einen guten Gedanken damit. Und Sexualität ist ja an sich etwas sehr Gutes. Und hier geht er darauf ein, was das Ziel dahinter ist oder was er Menschen damit auch mitgeben möchte. 1. Mose 2, Vers 24. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Und aus diesem Vers sehen wir etwas, was sich im Laufe der Geschichte der Bibel immer mehr bestätigt. Und zwar, dass Folgendes das Ziel ist. Das Ziel ist, mündige Menschen, also weder Kinder noch Tiere, sondern mündige Menschen, gehen verbindlich eine Ehe ein, also wir nennen es Ehe, es ist eine Verbindlichkeit von Mann und Frau auf heterosexueller Ebene und sie werden eins, also Konsens. Und damit meine ich nicht nur, sie haben einvernehmlich Geschlechtsverkehr, also hier geht es auch darum, Vergewaltigung innerhalb der Ehe ist auch Sünde, so, ne? Aber sie werden eins. Das heißt nicht, dass unbedingt beide gleichermaßen Lust empfinden haben, aber sie haben einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Und sie sind eins, nicht nur körperlich gesehen, sondern auch seelisch gesehen. Sie haben denselben Geist. Paulus sagt an einer anderen Stelle ganz klar, geht nicht, lasst euch nicht auf irgendwelche sexuellen Spielchen mit irgendwelchen Prostituierten ein, weil ihr wisst nicht, was für einen Geist die haben. Und das ist ein ganz anderer Geist da drin. Und auf geistlicher Ebene öffnet man gerade durch solche Sachen ganz oft dunklen Mächten Türen, die du nicht öffnen möchtest. Deswegen liegt es Gott auf dem Herzen, dass wir eins werden, und zwar ganzheitlich gesehen. Dass wir auch als Paar in unserer Sexualität auch eine gemeinsame spirituelle Erfahrung machen können, in allem, was wir tun, und da auch denselben Gott haben, denselbe Spiritualität leben. Denn Sex ist immer auch etwas Seelisches und damit auch immer etwas Sexuelles. Und jetzt kommt das Neue Testament und Jesus kommt ins Spiel. Und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt werden ein paar Sachen gelockert. Aber statt Sachen zu lockern, setzt er noch einen weiteren Ring drumherum und sagt, all das bleibt bestehen. Und ich gehe noch mal eine Spur weiter und sage, sowohl körperlich als auch gedanklich. Er sagt, wenn du auch eine andere Frau lüsternd anblickst, hast du bereits die Ehe gebrochen. Also wenn du dir die ganze Zeit perverse Gedanken machst und Frauen in deinen Kopf ausziehst, dann ist es so, als hättest du sie schon körperlich missbraucht. Da hast du bereits die Ehe gebrochen, auch wenn es nur im Kopf ist. Und spätestens an dem Punkt merken wir, wir reden hier nicht mehr über die Personengruppe, die homosexuell empfindet und wir alle anderen nicht, sondern wir sitzen hier alle im selben Boot. Pornea, so heißt nämlich die Zielverfehlung, wenn es um diese ganze Kategorie geht. Manchmal kommt das Argument, Jesus hat nie etwas zur Homosexualität gesagt. Ja, er hat nie etwas dazu gesagt, er hat auch nie etwas zu Freundschaft Plus gesagt, er hat auch nie etwas zu Pornografie gesagt. Aber doch wussten alle, was gemeint ist. Weil der ganz mit dem Begriff Pornea, den Jesus auch benutzt, wussten alle, was damit gemeint ist, und zwar jegliche Zielverfehlung außerhalb von diesem Rahmen, Sexualität in einer heterosexuellen Ehe. Das heißt, One-Night-Stands, Pornografie, vorehelicher Geschlechtsverkehr, Sex, Freundschaft plus, Prostitution, pädophile Handlungen, Missbrauch, homosexuelle Handlungen, Affären, Polygamie, alles Mögliche. All das ist Zielverfehlung. Und jetzt könnte man sagen, boah, das ist aber ganz schön eng, ne? Das ist ja ganz schön prüde. Gott gönnt ja gar nicht, ne? Schaut mal, ein Feuer im Kamin ist romantisch. Du kannst exakt dasselbe Feuer aufs Sofa legen und es ist überhaupt nicht mehr romantisch. Das ist sehr gefährlich und tödlich. Es geht nicht darum, dass Gott dir etwas nicht gönnt, wenn er etwas einschränkt. Im Gegenteil, wenn er dir etwas einschränkt, dann hat er die besten Absichten und meint es gut mit dir. Die Frage ist, vertraust du darauf, dass er es besser weiß und es gut mit dir meint? Oder gehst du deinen eigenen Weg und in diesem Bild gesprochen von Baum der Erkenntnis essen, von Gut und Böse, ich bestimme selber, was gut und böse ist und lass mir da von Gott nichts reinquatschen. Kannst du auch machen. Ne? Homosexualität in der Bibel kommt an mehreren Stellen vor. Die präsentesten Stellen davon sind halt die, die ich hier aufgelistet habe. 2. Mose, 3. Mose, Römer 1, 1. Korinther 6, ja, 2. Mose 18, 3. Mose 20. Da heißt es, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau und so. Also da wird das ganz klar beschrieben. Und homosexuelle Handlungen werden in der Bibel ausschließlich ne im negativen Sinne angesprochen. Ausschließlich. Jetzt kann man aber sagen, ja, aber Homosexualität in der Form, wie wir sie heute leben, in einvernehmlichen, liebevollen Beziehungen, das gab es ja damals nicht. Und außerdem die Gene sind ja dafür, man kann ja nichts dafür, dass man so geboren ist und so weiter und so fort. Ich habe ursprünglich war mein Plan, all diese Textstellen durchzugehen und nur darüber zu zeigen, ist Homosexualität Sünde oder nicht. Und bei Folie 50 habe ich die ganze PowerPoint in den Müll geschmissen und gesagt, ey, das wird einfach zu krass. Ich kann euch empfehlen, beschäftigt euch, wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt. Es gibt zwei Bücher, die ich euch ans Herz legen möchte. Einmal das hier von Sam Alberry. Ist Gott homophob? Trägt denselben Titel wie diese Predigt. Und dieses Buch gibt es auch als Hörbuch auf Spotify. Das Interessante bei dem Typen ist, er ist selber homosexueller Pastor, der zu der Erkenntnis kommt, dass Homosexualität auszuleben Sünde ist. Das heißt, er ist von beiden betroffen. Das heißt, er weiß auf der Wahrheitsseite, dass es verkehrt ist und auf der anderen Seite empfindet er so. Und er schreibt nicht nur, was die Bibel dazu sagt, sondern auch, wie er persönlich damit umgeht. Und das finde ich super authentisch. Also wer sich da mehr mit beschäftigen möchte, kann sich das Buch holen oder das auf Spotify anhören. Ansonsten gibt es dann noch das Buch von Johannes Treichel, der sich auch in unserem Gemeindebund da mehr mit beschäftigt. Der hatte auch im ein Streitgespräch, das war ganz interessant, bei Idea Spektrum gab es da dieses Streitgespräch, auf Instagram kann man das sehen, zwischen Treichelt und wie heißt er? Jason Liesendahl, glaube ich. Müssen wir mal noch schauen. Also könnt ihr mich ja nachher mal fragen, wo ich die Links habe. Kann ich euch dann gerne teilen. Da gibt es ein Streitgespräch von beiden Positionen. Also habt ihr die besten Argumente auf beiden Seiten. Könnt euch ein eigenes Bild von machen. Aber der Punkt, auf dem ich hinaus möchte, ist, du kannst nach all den Argumenten, was du schaust, muss ich sagen, wenn Gott sagen wollte, dass homosexueller Geschlechtsverkehr über kulturelle Normen hinweg und nicht nur im Fall von Götzendienst, Machtgefälle und Vergewaltigung Sünde ist, dann hätte er das nicht deutlicher ausdrücken können. Also, wenn Gott sagen wollen würde, dass homosexuelle Handlung Sünde ist, dann hätte er das nicht deutlicher in der Bibel klar machen können. Jetzt kannst du dich dagegen sträuben und sagen, das finde ich blöd, weil ich muss ehrlich sagen, das widerstrebt auch meiner persönlichen Meinung. Aber ich vertraue, dass Gott das gut meint. Und kommen dann zu dem Fazit, also, was sagt die Bibel über Homosexualität? Homosexuelle Praktiken fallen ganz klar in der Bibel in die Kategorie Porneia, sexuelle Zielverfehlung bzw. Sünde. Und jetzt gehen wir mal auf die letzte Frage ein. Wie soll man jetzt mit homosexuellen Empfindungen oder homosexuellen Personen umgehen? Mal angenommen, du sitzt jetzt hier und hast nun mal heimlich diese Empfindungen oder hörst das gerade und hast diese Empfindungen oder lebst das sogar aus oder kennst Leute, die es ausleben. Wie geht man jetzt mit solchen Empfindungen und mit solchen Personen um? In Johannes 8, Vers 11 geht es nicht um eine homosexuelle Person, aber um eine Ehebrecherin, was in dieselbe Kategorie fällt, Porneia. Und da kann man sich sehr gut rausziehen, wie man mit solchen Menschen und mit solchen Empfindungen umgehen kann und vielleicht auch, wie du selber mit deinem persönlichen Porneia umgehen kannst. Denn jeder Einzelne von uns, wie gesagt, wir sitzen da alle im selben Boot, wir brauchen da nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Jeder von uns hat da irgendwo Porneia in seinem Leben. Spätestens an dem Punkt, wo Jesus sagt, gedanklich ist genauso wie körperlich, also spätestens an dem Punkt haben wir alle mindestens das Potenzial zur Sünde. Ich würde sogar sagen, keiner ist frei davon zu sagen, ich habe in dem Punkt noch nie Zielverfehlung gehabt. Also jeder Mensch ist davon irgendwie betroffen. Und deswegen schauen wir uns mal an, wie Jesus hier mit der Ehebrecherin umgeht. Da wird eine Ehebrecherin vor ihm geführt und die anderen wollen diese Frau steinigen und sagen, Jesus, was sagst du? Also sie ist eine Ehebrecherin, wir haben also, es ist ja völlig legitim, dass wir sie jetzt steinigen. Die Todesstrafe ist auf Ehebruch, also von daher gib ihm, ne? Und wollen ihn so ein bisschen provozieren. Und Jesus lässt sich da nicht an die Wand drängen. Das ist so eine, bist du jetzt auf der Seite für uns oder bist du jetzt auf der Seite gegen uns? Ne? Also so dieses, bist du jetzt ein progressiver Ellie oder bist du jetzt ein homophober Fundamentalist? So, ne? Also dieses an die Wand drängen. Und Jesus lässt sich da gar nicht an die Wand drängen, sondern er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da hat man ganz schnell gemerkt, hey, wir sitzen hier alle im selben Boot. Alle gehen weg, weil theoretisch müssten alle gesteinigt werden. Weil jeder hat mindestens im Kopf Ehebruch begangen. Und dann sagt er zu der Frau, wurdest du nicht verurteilt? Sagt er, nein, keiner hat mich verurteilt. Und dann sagt er, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, irgendwie macht er so ein Zwischending. Auf der einen Seite sagt er, ich verurteile dich als Person nicht und gehe jetzt hin und tue das, was ich als ganz klar als Sünde beurteile, nicht mehr. Also dass die Person wird selber nicht verurteilt, aber die Tat, die sie tut, wird ganz klar als Sünde beurteilt. Und das ist das, was ich sage, das ist der Jesusweg. Das heißt, auf der einen Seite, ja, homosexuelle Personen sind genauso von Gott geliebt wie heterosexuelle Personen, auch wenn die Bibel homosexuellen Geschlechtsverkehr klar als Sünde nennt. Also Jesus nimmt sich hier nicht ein, bist du für oder gegen mich Ding, sondern er sagt, hey, ihr ehrlich, ihr habt recht, ihr Progressiven, ihr habt recht, ich liebe den Homosexuellen genauso wie den Heterosexuellen. Hey, ich liebe den, der Pornos guckt, genauso wie den, der clean ist von Pornos. Hey, ich liebe den, der pädophile Empfindungen hat, genauso wie den, der sie nicht hat. Ich liebe Menschen, und zwar nicht, weil ich das toll finde, sondern obwohl, und da haben jetzt die, sag ich mal, die andere Seite eher recht, obwohl die Bibel ganz klar sagt, dass es falsch ist. Das heißt, wir trennen Person von der Tat. Oder Jesus trennt die Person von der Tat. Und der Spruch, der am meisten dafür gesagt wird, ist, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und dieser Spruch bringt es auf den Punkt, aber man muss sagen, der ist mittlerweile zu so einer Floskel geworden, dass er für sehr viele Menschen sehr lieblos und respektlos rübergekommen ist. Gerade wenn jemand das Thema schnell abhaken möchte, unangenehmes Thema, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde, hier, fertig. Das ist nicht empathisch, das ist sehr lieblos und das fühlt sich auch sehr abgespeckt an. Deswegen lass es mich anders formulieren. Gerade weil Gott den Menschen liebt, obwohl er sündigt, hasst er die Sünde, die diesen Menschen zerstört. Gerade weil Gott den Menschen liebt, gerade weil Gott den homosexuellen Menschen liebt, gerade weil er den Menschen liebt, der auch Pornos guckt, obwohl er sündigt, obwohl jeder von uns da Zielverfehlungen im Leben hat, hasst er die Sünde, die diesen Menschen zerstört. Wenn ich weiß, dass mein Sohn Koks nimmt oder Crack nimmt, kann er sagen, fühlt sich doch gut an, ist doch alles kein Problem. Und ich weiß aber, dass es ihn zerstört. Dann bin ich doch kein menschenverachtender Vater, wenn ich sage, lass den Scheiß. Weil ich liebe meinen Sohn und ich würde nicht wollen, dass er die Folgen von diesem Konsum trägt. Und die menschliche Natur ist folgende. Die menschliche Natur ist es, entweder die Sünde zu relativieren oder den Sünder zu verurteilen. Und beides ist falsch. Auf der einen Seite die Sünde zu relativieren, so, ach, mach, was dich glücklich macht, Hauptsache, es fühlt sich gut für dich an. Das fühlt sich im ersten Moment so toll an, aber es ist rücksichtslos. Du lässt Leute damit voll ins offene Messer laufen. Das ist nicht besonders liebevoll, es ist einfach harmonisch in dem Moment. Und da neigt man dann dazu, die Sünde zu relativieren. Oder man nennt die Sünde klar beim Namen, aber ist dann eher so, dass man Menschen verurteilt. Das, was ich vorhin gesagt habe, von oben herab, Hochmut. Vielleicht sogar aus Menschenfurcht heraus. Und da das Fazit, das ich an dem Punkt ziehen möchte, ist, wie soll man jetzt mit homosexuellen Empfindungen oder homosexuellen Personen umgehen? Ey, ehrlich vor Gott sein, Vergebung annehmen, wertschätzend begegnen und in Heiligung wachsen. Das heißt, ehrlich vor Gott sein. Unterdrück deine Empfindungen nicht, egal wie du sexuell empfindest. Komm ehrlich zu Gott damit, sag Gott, das ist nun mal, wie ich empfinde. Und am besten vertrau dich damit jemanden an. Geh zu jemandem und vertrau dich an, wie du empfindest. Unterdrück das nicht. Nimm auch Vergebung in Anspruch, da wo du in einem dieser Punkte, die ich gerade genannt habe, Zielverfehlungen gemacht hast. Sei es homosexuelle Praktiken, sei es Pornos, sei es eine Affäre, was auch immer. Nimm Vergebung in Anspruch und begegne Menschen mit derselben Wertschätzung, wie Jesus Menschen begegnet ist, obwohl sie gesündigt haben. Der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, die eine Frau, die 5 Männer hatte und keinen davon wirklich behalten hat und so. Und Jesus begegnet all diesen Menschen in Wertschätzung und Wertachtung. Deswegen auch da solchen Menschen wertschätzend begegnen, Vergebung in Anspruch nehmen und in Heiligung wachsen. Was heißt Heiligung? Ich finde, der beste Begriff für Heiligung ist geistliche Persönlichkeitsentwicklung. Schau auf das, was Gott für dein Leben hat. Frag den Heiligen Geist, was er für dein Leben Gutes hat und wachse darin. Und das heißt dann auch, immer mehr das Ziel zu treffen, statt immer weiter vom Ziel wegzugehen. Und jetzt möchte ich auf einen Einwand nochmal eingehen. Aber wenn ich sage, Sünde ist zerstörerisch und Homosexualität ist Sünde, und ich habe das Beispiel jetzt mit Crack gebracht, wo man das ganz klar sieht und alle wissen das, aber beim Thema Homosexualität kann man ja sagen, hey, es ist ja in keinster Weise zerstörerisch, wenn homosexuelle Paare einvernehmlich miteinander Sex haben, oder? Also was ist denn daran zerstörerisch? Und deswegen ist es auch meine Meinung, dass ich denke, ja, juckt mich nicht, betrifft mich nicht, ist mir völlig egal. Oder wäre meine Meinung so geblieben, wäre das so? Zoomen wir mal ein bisschen raus. Und ich möchte euch etwas zeigen, was mich sehr beunruhigt hat. Das ist der Unwin-Effekt. Unwin ist der Nachname eines, also das heißt nicht Gewinn, sondern ist der Name von einem Sozialwissenschaftler, in den 30er Jahren, also fast 100 Jahre her, der war in London, glaube ich, hat da studiert. Und der hat eine Studie damals durchgeführt, eine Untersuchung durchgeführt und hat folgenden Effekt bemerkt. Und zwar hat er man muss Folgendes vorstellen. Unwin ist in den 30ern, hat in den 30ern studiert. Das heißt, er ist in den 20ern aufgewachsen. Die 20er in London, in England, das waren die wilden 20er. Also das war Primetime von Swingerclubs und alles. So, also das ist so das, womit J.D. Unwin aufgewachsen ist. Hey, wir haben alle Sex miteinander, ist doch cool, ne? Sexuelle Befreiung erlebt, super. Und vorher war noch so, in der Psychologie war so dieses freudsche Modell, so, hey, der Sexualtrieb ist das, was den Menschen im Kern antreibt. Und da dachte er sich so, naja, wenn wir in einer Gesellschaft leben und der Menschen den Sexualtrieb so frei wie möglich ausleben können, dann werden wir doch als Kultur richtig gut wachsen. und das als Grundlage genommen und dachte sich dann, ich schau mal, was es damit auf sich hat. Und hat alle möglichen Kulturen und Hochkulturen der letzten Jahrtausende untersucht. Und zwar auf zwei Faktoren hin, oder auf zwei Grundfaktoren hin, Kategorien hin. Einmal die sexuelle Freiheit, also welche Werte und Normen gab es in Bezug auf Sexualität. Und das kulturelle Niveau, also wie stark war das Militär, wie gut war die Wirtschaft, wie viele Kunstwerke gab es und wie und so weiter und so fort. Gab es, was für eine Debattenkultur gab es da und sowas. Also gab es Podiumsdiskussionen oder war es sehr autoritär und so, also so verschiedene Sachen halt. Ne? Und er hat all diese Parameter zusammengenommen und er sagt, ich bin geschockt darüber, wie regelmäßig folgender Effekt zu sehen ist. Je mehr das kulturelle Niveau steigt, desto mehr sinkt die sexuelle Freiheit bis zu einem Punkt, wo es normal ist oder die kulturelle Norm ist, dass Sex innerhalb einer heterosexuellen Ehe hineingehört. Dann irgendwann mal kommt ein Punkt, an dem er sagt, das ist die sexuelle Befreiung, wo das Ding wieder zurückgeht und Leute das nicht mehr so eng sehen. Und es werden immer weniger Werte bis hin zu einem Punkt, wo vielleicht nur noch ein Wert übrig ist. Bei den Römern war das damals der Wert Konsens, sondern Klarheit im Sinne von Machtposition und im Sinne von Hierarchie. Solange klar war, wer hier der dominante Sexpartner mit der höheren Macht hat, ist alles in der Sexualität erlaubt gewesen. Wir sind heute an einem anderen Punkt. Wir haben auch eigentlich fast nur noch einen Wert im Punkt auf Sexualität und das ist Konsens. Sind aber an fast demselben Punkt. Denn was er gesagt hat, ist, du kannst haargenau nachmessen, spätestens nach der dritten Generation, nach der sexuellen Befreiung, ist der kulturelle Niedergang zu verzeichnen. Und mit drei Generationen rechnet man immer in 30-Jahren-Takt. Das heißt, 90 bis 100 Jahre später hat die Kultur keinen nennenswerten Einfluss mehr. Diese Hochkultur hat nach 100 Jahren keinen nennenswerten Einfluss mehr. Entweder wurde sie von außen eingenommen oder, was sehr viel häufiger passiert, dass das einfach in sich zusammengefallen ist. Und er war so schockiert von dem Ergebnis, was er da herausgefunden hat. Er war dieser J.D. Unwin, war nämlich jemand, der selber ein sehr sexuelles Leben geführt hat, ein freizügiges Leben geführt hat. Und aufgrund der Ergebnisse, die ihn selber sehr geschockt haben, hat er sein Leben umgeändert. Das heißt, das ist auch etwas, was jeder selber nachmessen kann. Guck dir das, mach selber einen auf Unwin und untersuch das mal für dich selbst. Du wirst sehen, dass es in einer unfassbar krassen Deutlichkeit wiederkehrt. Und das Ding ist, wir erleben das auch bei uns, in unserer Gesellschaft heutzutage. Unsere sexuelle Befreiung war in den 60er, 70er Jahren. 30 Jahre später, im Jahr 1999, wird Gender Mainstreaming zum EU-Ziel erklärt in Amsterdam. Wir sind jetzt 25 Jahre später, bei der Ende von der zweiten Generation. Wie sieht es mit unserer Kultur aus? Wie sieht es mit unserer Wirtschaft aus? Wie sieht es mit unserem Militär aus? Wie sieht es mit unseren Sozialkompetenzen innerhalb der Kultur aus? Wir sprechen von gesellschaftlicher Spaltung und so weiter und so fort. Es ist natürlich zu unterkomplex, es einzig und allein auf die Sexualität runterzubrechen. Aber irgendwie gibt es da eine Parallele. Und ich habe zum Schluss eine gute und eine schlechte Nachricht. Du musst nicht an biblische Sexualethik halten. Du musst dich nicht an biblische Sexualethik halten, denn Gott wird dich nicht aufhalten, deiner eigenen Moralvorstellung in Bezug auf Sexualität nachzugehen. Das ist die gute Nachricht und gleichermaßen die schlechte Nachricht. Du musst nicht dich an den Rahmen halten, den Gott für Sexualität setzt. Wenn du jetzt sagst, boah, ich bin eh nicht gläubig, ich glaube eh nicht an die Bibel, ist doch alles nur ein Märchenbuch, mach, was du für richtig hältst. Wir sind in einem freien Land und wir können frei glauben, was wir für richtig halten. Das Ding ist, Gott wird dich nicht aufhalten und das ist gleichzeitig auch die schlechte Nachricht. Denn er wird auch die Konsequenzen dessen nicht aufhalten. Und die Konsequenz dessen ist nun mal nicht unbedingt ein Leben in Fülle, was Gott sich aber für uns wünscht. Gott wünscht sich für uns, dass wir ein Leben in Fülle führen. wenn Gott uns irgendetwas einschränkt oder sagt, etwas ist Sünde, dann nicht, weil er uns etwas nicht gönnt, sondern weil er möchte, dass wir ein Leben, ein erfülltes Leben führen. Und was das bedeuten kann, wenn jemand homosexuelle Empfindungen hat, ey, das ist, was heißt denn dieser Part, geh hin und sündige nicht mehr? Ich bin jetzt aber verheiratet in einer homosexuellen Beziehung. Was bedeutet das dann? Ey, das ist, Beziehungen sind sehr komplex. Da rate ich dir, such dir einen Seelsorger, such dir einen Pastor, wende dich an uns meinetwegen und geh das wirklich nochmal durch, weil es kann etwas Unterschiedliches bedeuten. Es kann zum Beispiel bedeuten, ich kenne einen Typen, der sagt, ich bin homosexuell, und er sagt, ich bin ein schwuler Mann, der eine Frau liebt. Er ist ein Mann in einer heterosexuellen Beziehung und die haben zwei Kinder. Er sagt aber, ich bin offen gestanden schwul, aber ich liebe eine Frau und ich möchte mir eine Welt ohne meine Kinder nicht vorstellen. Und das, vielleicht ist das der eine Weg. Der andere Weg ist der, den dieser Sam Albury sagt, was ich sowieso total super finde. Also als Nebenthema erwähnt er das Thema Single sein, was ich auch total wertschätzend finde, weil Single sein sowohl von Christen als auch von der Kultur so als, naja, du hast es ja halt nicht geschafft, abgetan wird. Dabei ist Single sein etwas extrem Wertvolles und die Bibel hebt Single sein total hervor als etwas sehr Wertvolles. Paulus sagt sogar, wer es nicht lassen kann, der soll heiraten, also er so mit dem Augenzwinker, weil Paulus selber auch Single war bis zum Schluss hin und den Wert davon selber genossen hat. Ne? Klar, alles hat seine Vor- und Nachteile. Geh du ins Gebet und frag, was das Richtige für dich ist und was dein Weg ist, um die Liebe Gottes anzunehmen, nicht verurteilt zu werden, aber gleichzeitig hinzugehen und nicht mehr zu sündigen. Und das ist auch die Weekly Challenge. Welche Zielverfehlung möchte ich in meinem Leben korrigieren? Stell dir diese Frage. Welche Zielverfehlung möchte ich in meinem Leben korrigieren? Wofür brauche ich Vergebung? Und wo muss ich vielleicht sogar anderen vergeben, um loslassen zu können? Kann sogar sein, dass Menschen dir gegenüber sehr verletzend und herablassend und mit Menschenfurcht dir begegnet sind, auf eine Art und Weise, die dich vielleicht sogar zu suizidale Gedanken gebracht hat. Oder vielleicht musst du sogar sagen, ey, eigentlich bin ich so jemand, der solche Menschen so herablassend behandelt hat. Dann tu, wie in der biblischen Sprache, tu Buße, also korrigier deinen Kurs, bitte um Vergebung und geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, welche Zielverfehlung meine ich? Porneia, alles, was ich vorhin aufgezählt habe. Alles, was unter die Kategorie Porneia fällt. Dann Homophobie. Da, wo man Menschen mit sexuellen Empfindungen herablassend begegnet ist. Menschenfurcht. Da, wo ich ein People-Pleaser bin und einfach nur Menschen nach dem Mund rede und bloß so wenig wie möglich Shitstorm haben möchte. Aber eigentlich ist es mir egal, was Gott sagt. Oder ich tue Gottes Meinung, die stelle ich mal ganz nach hinten an. Oder die Sünde, Stolz und Überheblichkeit. Ich weiß, was gut und richtig ist, weil was will Gott denn mir sagen? Ne? Wer ist denn schon Gott, dass er mir zu sagen hat, was gut und richtig ist? Das Ding ist, die Bibel sagt ganz klar, dass all diese Sachen Sünde sind. Und die Frage ist vielmehr, vertraust du, dass Gott das besser weiß und gut mit dir meint? Gott wird dich nicht aufhalten, deinen Weg zu gehen, deine eigene Vorstellung von Gut und Böse zu leben, deine eigene deine Moralvorstellung von Sexualität auszuleben. Und du musst dich nicht an biblische Prinzipien, was Sexualethik geht, halten. Gott wird dich nicht aufhalten. Und das ist sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht. Und ich würde sagen, langfristig gesehen, so wie Unwin das untersucht hat, langfristig gesehen eher eine schlechte Nachricht. Für den Moment fühlt es sich gut an. Langfristig gesehen endet das nicht in etwas Gutem. Gesamtgesellschaftlich gesehen, aber auch vermutlich für dein persönliches Leben. Aber da geh ins Gebet, frag Gott, was bedeutet das für mich persönlich, hinzugehen und nicht mehr zu sündigen? Was ist mein Weg? Und such dir da einen Seelsorger, such dir da am besten vielleicht sogar einen Therapeuten, wenn es dich wirklich, wenn du hart verletzende, traumatische Erlebnisse gehabt hast. Also such dir da auf jeden Fall Hilfe. Und lass uns eine Kultur schaffen, die nicht davon geprägt ist, dass wir, was ich am Anfang gesagt habe, diese drei toxische Kulturen, sondern lass uns eine Kultur schaffen und eine Kultur leben, wo wir einander in Wertschätzung begegnen, egal wer welche Sünde hat. dass wir offen auch miteinander im Vertrauen über Sünden sprechen können, die wir gemacht haben. Sei es Pornografie, sei es ein One-Night-Stand, sei es eine Affäre, was auch immer. Dass wir das äußern können, ohne dass wir verurteilt werden, aber dass wir uns auch gegenseitig dazu anspornen, das nicht mehr zu tun, sondern Erfüllung in unserer Berufung, Leben und das Ziel zu finden. Ich bete noch. Jesus, danke dir dafür, dass du es gut mit uns meinst, dass du ein liebender Gott bist. Ich bitte dich, dass du uns mit deiner Liebe und mit deiner Weisheit erfüllst, gerade wenn es praktisch darum geht, hey, wo habe ich in meinem Leben Sünde, Zielverfehlung, die ich korrigieren muss? Das heißt in Bezug auf sexuelle Zielverfehlung, Pornea, das heißt in Bezug auf homophoben Verhalten, sei es in Bezug auf Menschenfurcht oder Stolz und Überheblichkeit. Irgendwas in diesem Bereich, da sitzen wir alle im selben Boot, da brauchen wir nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich bitte dich, dass du uns da zeigst, was unsere nächsten Schritte sind, um nicht mehr in Sünde zu leben. Und ich möchte dir vor allem dafür danken, dass du uns liebst, auch wenn wir Sünder sind und beziehungsweise auch wenn wir sündigen. Auch wenn wir das Ziel verfehlen, ändert das nichts daran, dass du uns als deine geliebten Kinder siehst und uns annimmst. Und gerade deswegen möchtest du, dass wir nicht in Zielverfehlung leben, sondern dass du wünschst uns das Beste. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was das Beste für uns persönlich ist, dass wir einander dazu motivieren und anspornen, Gutes zu tun und immer mehr dem Ziel nachjagen, statt Sünde zu relativieren oder Sünder zu verurteilen. Amen.